Vielleicht könnt ihr euch erinnern an den letzten Hauskreis vom Thema, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist, dass der Vorhang weg ist. Und da machen wir jetzt noch ein Stück weiter zu diesem Thema, weil da kommt noch einiges hinterher. Und zwar geht es heute um den Vers Jakobus 4,8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Da sehen wir, dieses Naht euch Gott hat eine Verheißung in sich. Das heißt dann, dass er sich dann zu dir naht. Das ist eine ganz prima Sache. Also der Weg zu Gott ist offen. Das heißt, die Himmelstüre ist offen, so können wir es ausdrücken. Wir können und wir dürfen hinzutreten auf einem neuen, sagt der Hebräerbrief, einen neuen, lebendigen, geistlichen Weg. Nicht auf einem Pilgerweg und nicht auf einem Jakobsweg und nicht auf einer Wallfahrt, sondern auf dem Himmelsweg, geistlichen Weg, lebendigen Weg in Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Das ist für uns wichtig, das müssen wir wissen. Unser Vers im Hebräer 10, 19 und 20 lautete so: Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Also das Blut Jesu hat uns die Zutrittsberechtigung gegeben, da haben wir Freimütigkeit, in das Heiligtum hinzuzutreten, vor den Gnadenthron zu treten. Und bezeichnet es hier als einen lebendigen, also einen geistlichen Weg. Wie können wir dieses Thema lehren? Aber aus diesem Lehren, diesen Weg zu gehen, muss dann auch daraus werden, für jeden Einzelnen, diesen Weg zu gehen. Wir müssen lernen, diesen geistlichen Weg zu gehen, lernen, in seine Gegenwart zu gehen, in die Salbung, in die, ja, einfach in diese Kraft Gottes hinein vor den Gnadenthron, wenn wir ins Gebet gehen. Der Weg ist offen, der Vorhang ist zerrissen, das wissen wir jetzt. Aber wir müssen noch was dazu lernen, dass es in der geistlichen Welt, in den geistlichen Bereichen auch noch Widerstände gibt, die das behindern oder verhindern wollen, dass die Christen hinzutreten. Und diese Widerstände müssen wir dann oft einmal durchbrechen. Und dazu hat uns der Herr Waffen, geistliche Waffen gegeben. Und die beste Waffe und der beste Schlüssel dazu ist das Blut Jesu. Wir haben ja vorher gerade gelesen, durch das Blut Jesu haben wir Freimütigkeit. Und da haben wir durch das Blut eine Waffe, die wir da einsetzen müssen. In der Atmosphäre um diese Welt herum, das sagt uns der Epheser 2,2, ist geistliche Finsternis und da treiben die Fürsten der Finsternis ihr Unwesen. Ich lese mir den Vers vor. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also er spricht hier von einem Fürsten, da ist der Satan gemeint. Fürst heißt immer der Erste der Finsternis, der Macht der Luft, also in der Atmosphäre um diese Erde herum, diese geistliche Atmosphäre, da sind die unterwegs. Und da sind auch die Blockaden und die Widerstände zu suchen oder zu durchbrechen. Diese Finsternis um die Erde in der Atmosphäre ist eine Welt der Lüge. Und diese Finsternis beeinflusst die Menschen in ihren Gedanken mit ihren Lügen und Halbwahrheiten und religiösen Zeug. Und da befindet sich das Schlachtfeld. In dieser Finsternis befindet sich das Schlachtfeld, wo wir als Licht das Gegengewicht halten sollen oder das Licht hineinbringen sollen, damit die Finsternis zurückweicht. Und das Schlachtfeld befindet sich auch da in unserem Kopf, was wir denken und dann was wir auch glauben, weil was ich denke, glaube ich dann im Laufe der Zeit. Und das ist der Versuch dieser Lügen, sich festzusetzen in unseren Gedanken, dass die Lüge zu einer sogenannten Wahrheit wird. Man meint, die Wahrheit zu kennen, ist es aber nicht. Dann hat sich da eine Festung gebildet im Kopf eines Menschen. Und die sind dann dem Glauben entgegengesetzt, der Wahrheit entgegengesetzt, weil aus der Finsternis nur Lüge kommen kann. Und das ist die gegenwärtige Welt, mit der wir ja dauernd zu tun haben. Die liegt im Bösen, sagt die Schrift, sie liegt in der Sünde, in der Finsternis, eben in der Lüge gefangen. Manche Bibellehrer oder Prediger nennen diesen geistlichen Bereich da der Finsternis den zweiten Himmel. Weil Paulus spricht einmal vom dritten Himmel. Also wenn es einen dritten Himmel gibt, muss es natürlich auch einen zweiten oder einen ersten geben normalerweise. Ne? Sonst gäbe es ja keinen dritten. Und das sagt der Paulus im 2. Korinther 12,2. Da schreibt er, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Also der zweite Himmel, gehe ich einmal davon aus, ist tatsächlich diese Finsternis um den Erdball rundherum, wo der Fürst der Finsternis sein Unwesen treibt, seine Lügen verbreitet, die Menschen damit gefangen nimmt. Und vielleicht gibt es dann auch den ersten Himmel, und ich vermute mal, aber ich weiß es nicht, dass das der unterirdische Bereich ist. Die Bibel spricht manchmal vom Scheol, vom Hades, von der Hölle oder dem Totenreich. Aber wir müssen wissen, Himmel bedeutet geistlicher Bereich, geistliche Region. Weil im Allgemeinen wird Himmel immer, ja, da wo wir mal hinkommen. Aber wir kommen dann in den dritten Himmel, in die Herrlichkeit. Ja? Nicht, dass jemand meint, da komme ich in den Himmel und dann bin ich im ersten, im Totenreich, in der Hölle. Dann die falsche Postleitzahl gewählt. Okay, also Paulus spricht nämlich einmal von himmlischen, irdischen und unterirdischen Mächten in Philipper 2,10. Dass ich jedes Knie beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Es könnte sein, dass das eben diese drei Bereiche sind. Die himmlischen, eben der dritte Himmel, die irdischen, das, was hier um die Erde passiert, und die unterirdischen, eben das Totenreich, die Hölle und so weiter. Ich kann es aber nicht beweisen, aber es klingt irgendwo schon ein bisschen logisch. Was für uns natürlich schon ganz wichtig ist, dass all diese drei Bereiche trotzdem unter der Autorität Jesu oder unter der Autorität seines Namens sind. Auch wenn der Fürst der Finsternis noch da rumschwirrt mit seinen Mächten, die Autorität oben drüber ist im Namen Jesus. Und wenn wir diesen Namen benutzen und hier Autorität ausüben, muss auch diese Finsternis in der Luft uns gehorchen und nicht umgekehrt. Ja, wir dürfen nämlich den Namen Jesus dazu benutzen. Das ist eine geistliche Waffe, die uns gegeben ist, die haben wir zur Verfügung. Und so können wir diesen zweiten Himmel zurückdrängen, Licht hineinbringen und durchdringen und in Gottes Gegenwart eintreten. Es kann nicht sein, wenn wir wirklich wollen, in Gottes Gegenwart so einzutreten, dass uns da irgendjemand aufhalten kann. Nur wenn wir uns belügen lassen und diese geistlichen Zusammenhänge nicht kennen, dann stellt sich der Christ hin, ja, habe ich gebetet, bin nicht so weit gekommen, hilft ja nichts, dann ist es eigentlich Blödsinn. Also wir haben die Macht und die Waffen, die wir brauchen, um diese Finsternis zurückzudrängen. Wir dürfen Licht freisetzen, weil wir ja Licht sind. Und so können wir auch hinzutreten mit Freimütigkeit, weil dieser lebendige Weg ist uns eröffnet worden. Und egal, was die Mächte der Finsternis tun, wir sind oben über und wir können diesen Weg frei machen und durchgehen. Also wie gesagt, die Waffen des Lichts müssen angewendet werden, weil sonst werden wir nach Strich und Faden manipuliert. Und manipulieren ist das, was die Lüge tut. Und der Satan ist der Vater der Lüge. Römer 13,12 fordert uns Paulus auf, die Waffen des Lichts anzuziehen, die Waffen des Lichts zu benutzen. Oder im 2. Korinther 10,4 sagt er, dass die Waffen unseres Kampfes nicht fleischlich sind, also nicht irgendein Schwert oder ein Panzer oder Raketen, sondern dass sie mächtig sind für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und so zerstören wir Vernünfteleien. Also wenn sich da zwischen deinen Ohren Lügen gefestigt haben, Vernunftschlüsse, so ungefähr, das kann ja gar nicht sein, weil die Physik sagt was anderes und weil der Professor XY ganz was anderes und die Zeitung schreibt so und so, dann setzt sich da irgendwas fest, das man dann fest glaubt, weil man selber meint, dass man schlau ist. Und wenn es aber nicht der Wahrheit Gottes entspricht, ist es doch bloß eine Festung der Lüge. Und diese müssen mit geistlichen Waffen einfach mit der Wahrheit zerstört werden. Und ich rate jedem Einzelnen, setze zuerst einmal die Atmosphäre um dich herum. Um dich herum persönlich. Ja, manche sagen, der Mensch hat eine Aura um sich herum. Da ist was dran. Also von jedem Menschen geht schon irgendwie ein geistliches Feld aus. Das stimmt. Und diese Atmosphäre um dich herum, das ist das Erste, was du in deinem Leben freisetzen musst, ein Licht hineinbringen musst, Finsternis weg von dir, weil das sind die, wo die ganz nahe sind, die dich dauernd da bombardieren, die dich dauernd in deinen Ohren kitzeln und dir Blödsinn erzählen und dumme Gedanken einimpfen wollen. Also setz das Blut Jesu frei, bespreng das alles um dich herum mit dem Blut und schalte damit sozusagen geistliches Licht ein und sie müssen verschwinden. Hau die weiter, bevor sie dich gefangen nehmen und Festungen errichten in deinem Kopf. Alles muss zurückweichen, die ganzen geistlichen Festungen, die da in diesem zweiten Himmel um dich herum sind. Du hast die Autorität, du hast die Macht, hau's raus. Unbedingt, unbedingt wichtig. Um dich herum, aber auch dann in deinem Haus, in deiner Familie, da wo du gesetzt bist, wo du zuständig bist, da setzt du mit dem Blut Jesu diese Dinge einfach frei. Und das Licht kommt und der Weg, der lebendige Weg wird freigemacht und du kannst mit Freimütigkeit vor Gottes Thron kommen, vor den Thron der Gnade und kannst empfangen, kannst von Gott erbitten, was du brauchst. Aber dieses Hinzutreten gehört einfach dazu. Es gibt ein Beispiel im 1. Mose, also ganz am Anfang, da gab es einen Mann, der hieß Henoch. Und von Henoch heißt es im 1. Mose 5, 24, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Also dieser Henoch, der hatte das Prinzip erkannt und er ist mit Gott in Gemeinschaft gewesen in seinem Leben. Und er sah den Tod nicht, er musste nicht sterben, er wurde von Gott entrückt. Das greift auch Hebräer 11,5 noch einmal auf. Da steht drin, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Also dieser Henoch hatte Glauben, der hatte den Glauben, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und das hat Gott wohlgefallen, dieser Glaube und diese Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was Gott am allerliebsten hat. Unser himmlischer Papa möchte mit seinen Kindern Kontakt haben, möchte Gemeinschaft haben. Das ist ihm das Allerwichtigste. Er hat nicht das Interesse daran, dass du ja seine Gebote hältst und wenn nicht, kriegst du eine Strafe aufgebrummt. Nein, er möchte mit dir und mir, mit uns, seinen Kindern einfach Gemeinschaft haben. Das ist Gottes Wohlgefallen. Und deshalb ist es dieser Vers in Jakobus 4,8, wo es heißt, naht euch Gott und er wird sich zu euch nahen. Ein ganz wichtiger Vers, ich muss sagen, ein Schlüsselvers für das neutestamentliche Christentum. Also wir nahen uns zuerst zu ihm, das ist unser Teil. Das lernen wir, das erkennen wir und das tun wir. Ja, wir dürfen es, weil sein Blut uns den Weg freigemacht hat, wir sind sündlos gemacht worden, wir haben keine Verdammnis mehr in uns und diesen lebendigen Weg können wir hinzutreten. Ein ganz wichtiger Teil, der uns da sehr hilft in diesem Hinzutreten, ist es, dass wir in neuen Sprachen beten, weil es unseren Geist aktiviert und das ist schon ein wertvolles Hilfsmittel. Du kommst viel leichter auf eine geistliche Ebene. Dieses Sprachenreden ist auch eine Waffe, eine geistliche Waffe, die du einsetzen kannst und musst. Dein wiedergeborener Geist ist nämlich der, der mit Gott in Verbindung tritt und der wird damit aktiviert. Wir haben ja letztes Mal in dem Vers Hebräer 13,10 gelesen, wo es uns sagt, dass wir von diesem echten Altar essen dürfen. Aber die, die unter Gesetz sind, nicht. Aber wir dürfen, wenn wir Abendmahl feiern, essen wir von diesem Altar, der da steht in dieser Herrlichkeit. Also müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt kommt eben die Verheißung zu diesem Jakobus 4,8. Die Verheißung ist, er naht sich zu uns. Das ist das, was erst also richtig toll wird. Und das ist nämlich Gottes Teil. Das ist das Ergebnis der ganzen Sache. Und das kann, wenn du dich zu ihm nahst, sofort geschehen. Oder es kann auch in der nachfolgenden Zeit dann was geschehen, wo Gott sich dir naht. Das ist dann individuell zu sehen, je nachdem, was du brauchst oder um was du gebeten hast oder wie es halt einfach gerade passt. Wenn wir durch den Vorhang hinzutreten und dann ist klar, wir dürfen hinzutreten, dann kann genauso gut auch seine Herrlichkeit zu uns herauskommen oder herabkommen. In unsere geistliche, natürliche Welt, wo es eben notwendig ist, in dem Bereich der Seele, in dem Bereich des Körpers, in all unsere natürlichen Umstände, wenn da seine Herrlichkeit aus dem Heiligtum herausfließt und in unseren Bereich hinein, dann kommt der Segen einfach hervor. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht. Die Himmelstüre ist offen, der Vorhang wurde nicht mehr zusammengeflickt. Der Vorhang ist nicht wieder aufgebaut. Nur die Gesetzlichen haben wieder eine Decke über ihre Herzen gelegt. Das ist das Problem. Also, aber im Himmelsbereich ist der Vorhang zerrissen. Der ist weg. Nicht bloß zerrissen, der ist inzwischen weg, weil Jesus hat es einfach beseitigt. Christus ist das Gesetzesende. Das erste Zelt ist damit auch beseitigt. Es ist ein direkter Zugang zu Gottes Herrlichkeit möglich. Und die Widerstände im zweiten Himmel, haben wir gerade gehört, üben wir Autorität aus. Wir leben im Sieg des Blutes von Jesus. Und dann können wir uns ihm nahen und dann naht sich Gott zu uns. Wie naht sich nun Gott zu uns? Ja, das ist eine gute Frage. Wie naht sich Gott zu uns? Gibt es viele Dinge. Ich möchte mal sagen, einfach mal mit dem, was wir brauchen oder mit dem, was er uns schenken will. Und wenn wir in seine Gegenwart treten, ich glaube, es ist das Erste, das uns begegnet, es ist sein Friede. Es ist sein Friede, es ist seine Liebe, es ist seine Kraft, diese Kraftwellen, die uns dann umgeben, die uns stärken, die uns Trost spenden, wenn jemand niedergeschlagen ist, die Ermutigung geben. Heilung natürlich. Heilung ist ein ganz wichtiger Teil, den wir in Gottes Gegenwart empfangen können. Oder auch Heiligung. Ja, wenn Menschen sich Gott nahen und die Gegenwart in die Herrlichkeit, dann geschieht im Herzen was. Dann wird der Mensch umprogrammiert, dann wird was verändert, da wird das, was schlecht und böse ist, beseitigt und ausgelöscht und das Gute, das, was einfach Gott wohlgefällig ist, wird hineingeschrieben. Und das kann man dann unter der Überschrift Heiligung setzen. Du wirst auch befreit, sollten sich dämonische Mächte in dir festgesetzt haben oder dich bedrängen, dann können die in seiner Gegenwart sich nicht aushalten. Die können es nicht aushalten und du wirst befreit davon. Es gibt in seiner Gegenwart Offenbarung von Wahrheiten. Die geistlichen Zusammenhänge werden dir immer klarer. Du kriegst Erkenntnis. Manche empfangen Träume und Visionen, nachdem sie sich Gott genaht haben. Kann es durchaus passieren, dass du in der Nacht einen Traum von Gott bekommst oder im Gebet eine Vision, was er dir sagen will. Oder ist ja egal, irgendwelche Segnungen dich in den nächsten Tagen und Wochen einfach erreichen, weil du die Connection aufgebaut hast. Ja, die Verbindung zu Gott, sehen wir ja mit dem Skype, wenn Verbindung nicht hinhaut, hat es nicht hin. Wenn wir aber mit Gott in Verbindung treten, dann funktioniert es. Dann kommen die Gebetserhörungen, dann geschehen Wunder, dann offenbart sich die Herrlichkeit. Denk dran, Azusa Street, diese sogenannte Shekinah-Herrlichkeit, was da alles geschehen ist. Gottes Weisheit wird über dich kommen und ja, ich glaube, dass das eine der wichtigsten Dinge ist, wo die Menschen heutzutage brauchen. Das ist Gottes Weisheit, weil die Welt ist dermaßen verblödet inzwischen, dass Gottes Weisheit eine der wichtigsten Dinge ist, die kommen muss. Du kannst auch Führung vom Heiligen Geist empfangen. Ja, da muss man zwar immer ein bisschen Achtung dahinter setzen, weil es gibt genügend Lügengeister, die sich als Heiliger Geist dann ausgeben und dich auf Abwege führen wollen. Wenn du wirklich ehrlich mit Gott in Verbindung gehst, dann werden diese Lügengeister dich früher oder später auch verlassen und ihr Unwesen nicht mehr bei dir treiben können. Die Geistesgaben können sich nach und nach mehr freisetzen. Und was noch eine ganz interessante Sache ist, was auch eine Folge von dem ist, wenn wir uns Gott nahen und er sich uns naht, dass seine Engel plötzlich für uns zum Dienst auftreten. Bis zu dem, dass sie sogar erscheinen, dass sie uns dienen, dass sie uns helfen, dass sie zu uns reden. Also das gehört da auch dazu, das ist auch sehr biblisch. Können wir dann eh noch ein paar Beispiele lesen. Also der Engelsdienst ist mit Sicherheit eine Folge von dem, wenn wir uns Gott nahen und er sich zu uns naht, er schickt seine Engel für uns los. Auf jeden Fall kann jeder geistliche Segen, der in der Himmelswelt für uns zur Verfügung steht, auf uns kommen. Es sagt uns Epheser 3,1, dass er uns mit all diesen geistlichen Segnungen bereits gesegnet hat. Und wenn die Connection da ist, dann fließen diese Segnungen. Es kommt eine frische Salbung letztendlich auf dich oder auf denjenigen, der sich naht durch den Vorhang hindurch auf den lebendigen Weg. Psalm 92,11 sagt uns zum Beispiel, mit frischem Öl hast du mich überschüttet. Also mit einer frischen Salbung, mit einer frischen Kraft und Ermutigung so zum Beispiel. Und wir empfangen einfach aus seiner Fülle, was wir brauchen. Eine Gnade nach der anderen. Es vermag Gott. Gott vermag das zu tun. Und es liegt schon an uns, wie wir uns ihm nahen. Dann kommt die Verheißung zum Tragen. Und so manchen ist auch Jesus sogar persönlich erschienen. Das ist auch möglich. Jetzt kommen wir gleich drauf in der Bibel, wie das mit Paulus zum Beispiel. Aber auch Kenneth Hagin hat oft berichtet, wie ihm Jesus erschienen ist und ihm gelehrt hat, ihm Dinge gesagt hat, was wichtig ist. Also das ist nicht so, der ist jetzt weg und da können wir nichts machen. Jesus ist immer noch gegenwärtig, regiert und er kann auch, wenn es notwendig ist, einfach erscheinen oder in einer Vision erscheinen, je nachdem. Zum Beispiel, als der Paulus sich bekehrte, heißt es hier, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Also sehen wir, Jesus ist dem Paulus, damals hieß er noch Saul, erschienen, als er noch unterwegs war, Christen zu verfolgen. Das ist gerade einmal ein Beispiel, da wir sehen können, es ist biblisch. Und auch den Hananias, der dann zum Paulus gesandt wurde, ist auch Jesus gekommen. Da heißt, der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung. Also könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 9 ist es drin. Und auch dem Cornelius ist was erschienen, aber nicht Jesus, sondern ein Engel. Apostelgeschichte 10, 3. Ich sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und sagte: Cornelius. Also sehen wir, Engel erscheinen. Wenn Gott seine Engel aussendet, weil wir uns ihm genaht haben, dann geht was ab. Dann kommen die zu uns und erscheinen und die bringen Botschaften oder sie tun etwas für uns. Ja. Das heißt noch, Apostelgeschichte 18, 9. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Also ist auch wieder Jesus dem Paulus erschienen. Mitten in der Nacht, was gibt es dann noch? Der war der Petrus, der im Gefängnis war. Da heißt es hier: Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich, binde deine Sandalen unter. Er tat es und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Also der Petrus war dann so scheinbar im Halbschlaf, er meinte, er hat eine Vision. Und dabei war es tatsächlich Wirklichkeit. Der Engel hat ihn da an die Seite gestoßen: Nimm, steh auf. Die Ketten sind einfach so von seinen Händen gefallen. Und als sie rausgegangen sind, heißt es dann noch, sie kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang. Und sogleich schied der Engel von ihm. Also wenn Engel auftreten, ist weder ein eisernes Geschirr um die Hände und die Füße ein Hindernis, noch ein eisernes Tor oder noch sonst irgendwas. Dann passieren übernatürliche Dinge. Und selbst Jesus hatte einen Dienst von Engeln notwendig. Das überlesen wir oft so. Lukas 22, 43 steht: Es erschien ihm, also dem Jesus, aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Also der Engel hat ihn unterstützt, er hat ihm Kraft gegeben. Jesus war als Mensch unterwegs und er brauchte himmlischen Beistand. Es ist einfach so. Und wenn es bei ihm so war, dann kann es auch bei uns so sein. Okay, jetzt wird es noch ein Stück persönlicher. Jetzt kommen wir zum Abraham. Und dieser Abraham wurde Freund Gottes genannt. Und Gott redete nämlich oft zu Abraham. Und er ist ihm oft auch erschienen. Zum Beispiel der brennende Dornenbusch. Wenn man das einmal nachliest, hat Gott aus dem Dornbusch zu ihm gesprochen. Also die Geschichte von Abraham könnt ihr mal nachlesen. Ab 1. Mose 12 geht es da los. Einige Kapitel lang, ist sehr interessant, nur zu empfehlen. Da ist sogar Gott und zwei Engel sind ihm erschienen. Kann ich mal vorlesen, ist 1. Mose 18, 1. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte: Herr, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Also der Herr selbst und zwei Engel, die ihn begleiteten, sind dem Abraham hier begegnet. Also es war nicht bloß eine Erscheinung, sondern die waren einfach da. So wie jeder andere auch da wäre. Und diese zwei Männer, die zwei Engel, die da dabei waren, die hatten Sodom im Visier und sie blickten auf die Fläche von Sodom, heißt es im Vers 16, weil Sodom war ja Katastrophe und sie waren drauf und dran, Sodom zu vernichten. Aber unser Herr, unser Gott, ist einfach ein gnädiger Gott. Und der Herr selber sprach bei sich, heißt es im Vers 17, soll ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Gott hat sich selber gedacht, na, ich weihe jetzt den Abraham da mal ein. Ich will nämlich Sodom zerstören, ich will Gericht über Sodom bringen. Und das könnt ihr auch persönlich noch nachlesen, wie der Abraham dann mit Gott verhandelt hat, um dieses Gericht über Sodom abzuwenden. Da, wie viele Gerechte das dort drin sind. Und so, schade, da müssen die auch mit dieses Gericht ertragen und so. Und Gott hat sich mehrmals von Abraham überreden lassen. Aber leider waren es halt zu wenig Gerechte in Sodom. Sodom wurde tatsächlich zerstört, wurde gerichtet. Aber Lot und sein Haus wurde vorher noch gerettet, wurde herausgeführt. Das ist wichtig. Die letzten Gerechten wurden noch herausgeführt. Und dann wurde Sodom gerichtet. Aber was ich eigentlich sagen will, es steht in Jakobus 2,23, und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Das ist das, was mir gefällt. Er wurde Freund Gottes genannt, der Abraham. Gott hat nicht mit jedem so gehandelt wie mit Abraham. Gott ist nicht einfach in jedem Mal zwischendurch erschienen, weil er gerade Hunger gehabt hat und er möchte jetzt eine Brotzeit oder einen Kuchen, wie es bei Abraham war. Nein, und Gott hat nicht mit jedem gesagt, ja, ich lasse ihn jetzt mal wissen, was ich tue. Weil aber Abraham der Freund Gottes war und er hat eine Beziehung mit Gott gehabt. Deshalb hat es bei Abraham so geklappt. Und das ist für uns wichtig, weil wir sollen uns auch zu Gottes Freunden entwickeln. Ja, und umso mehr, dass du Zeit mit ihm verbringst und natürlich auch tust, was der dir sagt, umso besser wirst du ein Freund Gottes. Dann wirst du eingeweiht in das, was der Herr tut. Du wirst Antworten bekommen auf deine Fragen. Du wirst ja einfach von ihm empfangen, was du brauchst. Dieses Zeit mit ihm verbringen, das ist eigentlich das, was dieses Sabbatprinzip ist. Ja, früher im Alten Testament, da muss halt der Sabbat, der Samstag das sein und man dürfte nichts tun und so. Aber um das geht's eigentlich gar nicht. Geht uns darum, dass die Christen einfach Gemeinschaft mit ihrem himmlischen Papa haben und mit Jesus. Und nicht bloß eine 3-Minuten-Gemeinschaft, sondern einfach eine intensive Gemeinschaft und Interesse an Gottes Sache und an ihm persönlich haben. Und das ist das, was der Sabbat ausmacht. Weil es gibt da also immer wieder noch christliche Gemeinschaften, die ganz akribisch auf diesen Sabbat aufpassen und den müssen wir einhalten und tralala. Und die Katholiken den Sonntag, ist ja heute nicht mehr so schlimm, aber früher war das am Sonntag, da darfst du nichts arbeiten, am Sonntag, da musst du in die Kirche gehen, am Sonntag, ja, der Sonntag einfach diesen Sabbat übernommen. So ist es nicht, wir müssen Zeit mit Gott verbringen, so wie es passt, wie sich jeder einrichtet, dann hast du das Prinzip verstanden und dann wird es auch funktionieren. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 15, 14 und 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Also sie waren Freunde von Jesus. Nicht mehr nur Sklaven oder Diener. Sklaven hört sich so hart an. Nicht nur Diener oder Arbeiter Gottes, sondern Freunde. Also sehen wir, nicht nur Abraham konnte ein Freund Gottes sein, sondern auch die Jünger. Alle die, die sich mit ihm in Gemeinschaft begeben, die das auch dann umsetzen, was der Herr ihnen sagt, das sind seine Freunde. Und die Freunde werden auch eingeweiht in das, was er tut oder was er vom Vater hört, was der Heilige Geist uns mitteilen will. Also, wir treten in seine Gegenwart durch den Vorhang und Gottes Gegenwart umgibt uns. Gottes Gegenwart breitet sich aus in unserem Leben. Gottes Gegenwart breitet sich dort aus, da wo du immer in seine Gegenwart gehst. So, wenn du dir vielleicht einen festen Ort nimmst, es muss nicht sein, aber es ist nicht verkehrt, einen festen Ort, wo du dich in Gottes Gegenwart begibst, da öffnet sich der Himmel, da öffnet sich das Fenster, da geht es dann einfach auch leichter, weil dort die Salbung sich niederlässt, weil dort die Herrlichkeit sich niederlässt. Und du wirst erfüllt mit seiner Herrlichkeit, wie die Schrift auch sagt, dass sein Tempel, und der bist heute mal du und ich, die Gemeinde, mit Herrlichkeit erfüllt wird. Und aus dieser Gemeinschaft mit ihm wirst du von dieser Herrlichkeit erfüllt. Und ja, es geht halt einfach alles besser und leichter, weil der Segen fließt. Da öffnen sich Fenster und Türen im Bereich des Geistes. Aber wie am Anfang gesagt, fang an mit der direkten Umgebung um dich herum. Sozusagen in deiner Aura, in deiner Familie, in deinem Haus. Setz es frei. Benutze die Waffen des Lichts, benutze das Blut Jesu, Die Finsternis muss zweifellos zurückweichen und dann läuft es wieder besser in deinem Leben. Kann schon sein, dass du ein bisschen hartnäckig dranbleiben musst, wenn sich schon Festungen gebildet haben, wenn sich da schon finstere Mächte festgesetzt haben, aber gib nicht auf. Denk nicht, oh, jetzt habe ich es probiert, ist nicht gegangen. Mit Probieren geht es auch nicht. Probieren ist nämlich kein richtiger Glaube. Tun, Autorität ausüben, tun in der Gewissheit, du hast die Autorität, du hast die Vollmacht, der Name Jesus ist über allen Namen, setz es ein, das ist echter Glaube. Und selbst wenn du meinst, du probierst es bloß, lass das nicht anmerken. Lass das nicht anmerken vom Teufel, der Teufel muss merken, hoppla, da ist ein Christ, der hat es kapiert. Da ist ein Christ, der hat Autorität, ich kann nichts mehr dagegen machen, ich muss zurückweichen. Also lass das nicht anmerken, den Zweifel oder die Probieren. Hau diese Mächte raus und die Herrlichkeit Gottes breitet sich aus in deinem Leben, in deiner Seele, in deinem Körper, in deinem Umfeld. Und wenn die Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet, dann kann der Segen einfach fließen. Unbedingt. Das ist noch ein Beispiel aus dem Psalm 91. Da heißt es im Vers 14, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Also die ersten paar Worte waren, weil er an mir hängt. Diese Verbindung, diese Gemeinschaft, dieses Naht euch zu Gott, das ist die Grundvoraussetzung. Deshalb sagt der Herr, will ich ihn retten, will ich ihn helfen, will ich ihn schützen. Bin ich bei ihm in der Not und obendrein sättigt er diesen Menschen mit langem Leben und lässt ihn sein Heil schauen, lässt ihn den Segen schauen. In diesem Vers kennen viele Christen und sie zitieren ihn sogar, aber da muss noch mehr werden. Es muss Glauben in diesen Vers hineingesetzt werden und es muss in Wirklichkeit auch praktiziert werden, dass der Christ wirklich an ihm hängt, ja, dass er wirklich in seiner Gemeinschaft ist. Und dann funktioniert es richtig. Dann kommt diese Verheißung auch zustande, die damit verbunden ist. Oder auch Jesus, der sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist für uns ganz ein wichtiger Vers, damit wir wissen, wir müssen uns mit ihm zusammentun, in seine Gemeinschaft kommen, sich ihm nahen, weil dann können wir es tun. Weil dann die Herrlichkeit uns erfüllt, weil dann sein Geist uns mächtig erfüllt und weil dann der Segensfluss auch aus dem Allerheiligsten herausfließt. Also denke, nicht bloß du trittst hinzu, sondern Gott dreht den Spieß um und er naht sich zu dir. Und er kommt mit seiner ganzen Fülle, er kommt mit seiner Herrlichkeit zu dir. Und das ist eine feine Sache. Dann lohnt sich diese Zeit, die du aufbringst, da durchzubrechen, in seine Gegenwart zu gehen, sich ihm zu nahen. Und wenn du mal durchgebrochen bist, dann geht es in Zukunft auch leichter. Ja, wenn du diese finsteren Mächte, die da entgegenarbeiten, mal rausgehauen hast aus deinem Leben, aus dem zweiten Himmel um dich herum da. Wenn du da durchgebrochen bist, dann wird es auch leichter. Es ist vielleicht am Anfang ein bisschen eine Kampfsituation und eine zähe Sache. Okay, es wird immer wieder mal Versuche geben, von der Finsternis das zu blockieren. Aber wenn du es dann einmal geschmeckt hast, dann weißt du, hoppla, da lasse ich mir jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen. Verschwinde, finstere Macht, im Namen Jesu. Und du benutzt das Blut und sagst, ich besprenge das alles mit dem Blut Jesu, den ganzen lebendigen Weg, der mir bereitet ist, besprenge ich mit dem Blut Jesu. Ich darf hinzutreten, ich kann hinzutreten. Ich kann dort in seiner Gegenwart auftanken und empfangen, was ich brauche. Und da wird uns so ein Vers, Jakobus 5, 16, auch noch viel deutlicher, wo hier steht, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das wird so gerne überlesen. Die meisten meinen, ja, wenn sich jetzt ganz viele Leute ganz viel zusammentun und ganz viel beten, dann wird es selbst. Ist nicht schlecht, aber es ist nicht zwingend. Das Gebet eines Gerechten, ja, vermag viel in seiner Wirkung. Ein Gerechter, der hinzutritt, der sich Gott naht, denk an Abraham. Abraham hätte Sodom retten können, wenn noch ein paar Gerechte mehr gewesen wären in dieser Stadt. Hätte Gott sich rumdrehen lassen und hätte Sodom nicht zerstört. Abraham ist nicht hergegangen, hat seine ganze Sippe zusammengetrommelt und jetzt alle auf die Knie und alle müssen jetzt beten und fasten. Nein, er selbst, der Freund Gottes, hat sich mit Gott besprochen in dem Fall und er hat zumindest einige Erfolge erzählt, dass die Gerechten noch rausgeholt wurden, Immer die Nichtgerechten haben halt einfach bloß das Gericht verdient, da kann man nichts machen. Aber die hätten Glück gehabt, wären 20 oder 30 Gerechte in Sodom gewesen, hätte es die anderen nicht erwischt. Ist für uns auch wichtig heutzutage, weil es gibt so viel Sodom auf dieser Welt, wo man sagt, ja, eigentlich müsste jetzt der Herr schon mal richtig das ganze Ding nur zerstören, aber es sind noch Gerechte da. Und solange die Gerechten da sind, können wir das aushandeln, dass nichts passiert, dass kein Gericht kommt. Das ist für uns wichtig in dieser Zeit momentan. Okay, also denke daran, wenn du dich ihm nahest, naht er sich zu dir. Und sei nicht überrascht, wenn plötzlich Segnungen auftauchen in deinem Leben, sondern sei freudig. Sei nicht überrascht, wenn plötzlich Engel auftauchen. Sei nicht überrascht, wenn der Herr dir selber in einer Vision begegnet oder wenn du Träume und Visionen bekommst, die wichtig sind für dein Leben. Sei nicht überrascht, erwarte das. Sei da ein bisschen in einer Erwartungshaltung. Wir sollen da nicht tief stapeln und sagen, naja, Hauptsache wir sind mal gerettet und haben wir ein bisschen einen Hauskreis und ein bisschen Guttu. Das ist Minimum. Es ist noch so viel mehr. Es ist noch so viel mehr da. Wandel mit Gott, sei ein Freund Gottes wie Abraham. Wandle mit Gott wie Henoch. Ja, Entrückung steht uns ja auch noch zu. Wann die ist, weiß ich nicht, aber ich hoffe doch, dass sie sich schön langsam dann einmal offenbart. Wie das dann auch abgeht, das werden wir dann sehen. Vielleicht kriegst du aber auch einen besseren Einblick in diese Sache. Ist auch möglich, dass der Herr sagt, Mensch, ich lasse dich jetzt einmal wissen, was da auf uns zukommt, was da abgehen wird, wenn diese Entrückung naht oder wenn sie geschieht. Also ein sehr interessantes Thema. Okay, da höre ich jetzt auf. Es ist schon wieder die Zeit weit fortgeschritten. Aber jetzt wollen wir uns wirklich Gott nahen, im Lobpreis. Ist auch so ein Mittel. Im Lobpreis Gott nahen, Gottes Gegenwart eintreten, Gottes Salbung auch dann empfangen und spüren. Und lassen wir uns einmal überraschen, wo die Reise des Lobpreises heute hingeht, oder?